Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lissar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode im Female Investor Podcast und diesmal geht es um das Thema Gehaltsverhandlung für Frauen und ich habe eine wundervolle Expertin bei mir und das ist die liebe Janine, die ich jetzt auch schon doch eine Weile kenne über viele, viele Ecken und jetzt wurde sie mir empfohlen eben für den Podcast, damit wir auch dieses Thema näher beleuchten und bevor wir das tun. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
Hallo liebe Jana. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich würde ganz gerne mit deiner Geschichte beginnen. Wie wird man Gehaltscoach für Frauen? Also was hat dich dazu bewegt und wie war deine eigene Gehaltsentwicklung?
tatsächlich ist es nicht so, dass man eines Morgens aufsteht und denkt, ach Mensch, ich könnte mal anderen Frauen zeigen, wie man das Gehalt verhandelt, weil ich tatsächlich das selbst am eigenen Leib erstmal erfahren und gelernt habe, wie wichtig das ist zu verhandeln. Also ich habe nach dem Abitur habe ich studiert, habe ganz viele Praktika gemacht, wollte in die Kommunikation rein und habe mich dann erstmal bei einer Agentur beworben, weil ich halt gedacht habe, in einer kleinen Agentur, die so ziemlich alles macht im Bereich Kommunikation und Public Relations, da lerne ich vielleicht am meisten. Und habe da überhaupt nicht verhandelt und die haben mir ein unfassbar niedriges Gehalt angeboten. Das waren dann letztlich ein Jahresgehalt von 12.000 Euro brutto. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her, aber das war auch damals, 2002, richtig wenig Geld. Und ich habe einfach gedacht, in meiner Naivität, gar kein Problem. Ich starte da, die werden sehen, dass ich schon total viel Erfahrung habe durch die ganzen Praktika und dass ich unheimlich viel leisten kann und richtig gut bin. Und dann werden die mir schon mehr Geld anbieten und die werden mich auch befördern. Da habe ich überhaupt kein Problem drin gesehen. Und dann habe ich das auch so gemacht und habe da super Leistung gebracht und habe einfach dann gelernt, dass ein Arbeitgeber, vor allem wenn es auch ein selbstständiger Geschäftsführer ist, der ja seine Mitarbeitenden quasi von seinem Gewinn bezahlt, dass es dem sehr, sehr gelegen kommt, wenn ein Mitarbeiter sehr, sehr gut ist und sehr wenig verdient und dass man nichts angeboten bekommt, sondern dass man wirklich viele Gespräche führen muss und auch hart verhandeln muss. Und das habe ich dann wirklich gestartet. Da war ich ein Dreivierteljahr dort. Ich hatte halt einen Vertrag für ein sogenanntes Volontariat oder Trainee, kann man das auch nennen, unterschrieben auf 2 Jahre. Und dann hatte ich 2 Verhandlungsziele, nämlich zum einen dieses Trainee möglichst sehr viel früher zu beenden und zum anderen dann wesentlich mehr zu verdienen. Und dann habe ich wirklich quasi learning by doing war das. Ne? Ich bin in meine erste Verhandlung total unvorbereitet reingegangen und dann habe ich einfach gemerkt, so geht das nicht. Und ich muss mich gut vorbereiten und ich muss mir auch Strategien überlegen, Argumente überlegen. Und so hat sich das quasi entwickelt, dass ich da wirklich, ich weiß noch damals, ich habe insgesamt 6 Gespräche mit der Geschäftsführung geführt, bis ich dann soweit war, dass das Volontariat verkürzt wurde auf 1,5 Jahre und ich im Anschlussvertrag dann 2.500 Euro verdient habe im Monat. Und so hat sich das dann fortgesetzt, ehrlicherweise. Also ich habe dann immer bei Bewerbungen, bei dann im Job, bei Verhandlungen mich immer vorbereitet und auch wirklich immer das Ziel, mir Ziele gesetzt, ne? Und habe dadurch auch wirklich gelernt, das ist total wichtig. Und dann so Stück für Stück gelernt, worauf es ankommt. Und dann habe ich habe dann irgendwann geheiratet, Kinder bekommen und über die Kinder habe ich die liebe Eva kennengelernt, die du ja auch sehr, sehr gut kennst von der Vermögensakademie. Und die hat dann irgendwann zu mir gesagt, ey Janine, möchtest du nicht auch mal anderen Frauen zeigen, wie man Gehalt verhandelt? Weil du bist wirklich die einzige festangestellte Frau, die ich kenne, die ihr Gehalt quasi jährlich verhandelt und die immer, immer mehr verdient. Also inzwischen verdiene ich halt im Monat wesentlich mehr, als ich damals im Jahr verdient habe. Und so ist das dann letztlich entstanden, dass ich dann gesagt habe, ja, hast eigentlich recht, könnte ich eigentlich mal gucken, dass ich da ein Trainingprogramm aufbaue und dann mit anderen Frauen zusammenarbeite.
Ja, und ich finde, du hast jetzt einige sehr, sehr wichtige Aspekte genannt. Also man muss verhandeln, das bedeutet in Aktion treten. Ja. Man muss quasi für sein Gehalt auch die Verantwortung übernehmen. Und selbst wenn man eine fantastische Leistung erbringt, heißt das eben nicht automatisch, dass der Arbeitgeber kommt und sagt, hier nehmen Sie Geld. Ja. Es gibt immer Ausnahmen. Ich habe tatsächlich, also in der Bankenzeit damals auch eine Ausnahme erlebt, dass mein Chef tatsächlich gesagt hat, Janne, ich will, dass du mehr verdienst.
Ja.
Aber das sind Ausnahmen. Ja, das sind Ausnahmen. Genau. Und jetzt möchte ich auch noch über einen Punkt sprechen, bevor wir zu den Strategien kommen. Also wie kann man konkret also sein Gehalt verhandeln? Was sind so deine Tipps und Tricks? Dass wir auch über das Thema Mehrwert sprechen, weil ich glaube, das ist vielen eben nicht klar. Die denken dann immer so in so einer Dimension, ja, ich will mehr Gehalt, ich gehe zum Chef und frage einfach, gib mir mehr Gehalt, weil ich brauche mehr Geld und meine Lebenshaltungskosten sind gestiegen, keine Ahnung. So. Der Arbeitgeber muss aber auch erkennen, also den Mehrwert, warum er das Gehalt erhöhen sollte. Lass uns mal in dieses Thema eintauchen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich sage da immer zu den Frauen, mit denen ich arbeite, dass man sich so das Verhältnis Arbeitnehmerin-Arbeitgeber wie auf einer Waage vorstellen muss, ne? Also wenn man sich für einen Job bewirbt, dann packt man auf diese Waage seine Ausbildung, sein Know-how, seine Leistungsbereitschaft, seine Kompetenzen, sein Wissen drauf auf die eine Seite und der Arbeitgeber packt ein Gehalt drauf, sodass im besten Fall dann diese Waage ausgeglichen ist. Und um dann mehr zu verdienen, muss man diese Waage ins Ungleichgewicht bringen sozusagen. Also entweder ist sie schon im Ungleichgewicht, weil man eben nicht verhandelt hat oder sie schlecht verhandelt hat oder sich unter Wert verkauft hat, sodass man zu wenig Gehalt bekommt für das, was man für das Unternehmen leistet und einbringt. Oder aber, wenn man da schon auf einem ganz guten Niveau ist, dann muss man eben wirklich kontinuierlich dafür sorgen, dass diese Waage ins Ungleichgewicht kommt. Denn so wie du schon gerade in deiner Frage auch richtig angedeutet hast, die Tatsache, dass die Lebenshaltungskosten steigen, dass wir gerade eine Wahnsinnsinflation haben, dass vielleicht andere mehr verdienen, das sind einfach überhaupt keine Argumente, sondern das Argument muss immer sein, das, was das Unternehmen, was der Unternehmer, was der Vorgesetzte davon hat und das, was man eben einbringt ins Unternehmen und was man da leistet. Und deswegen rate ich da wirklich komplett davon ab, mit irgendwelchen privaten Argumenten zu kommen, sondern wirklich über die Leistungsschiene zu kommen, über die Erfolge zu kommen, die man hat, über die Vorteile, die das Unternehmen hat, also über die Punkte quasi.
Vielleicht auch über Kreativität, indem man sich auch überlegt, was kann ich eben noch an neuen Aufgaben oder Bereichen übernehmen, die ich bislang eben noch nicht hatte.
Absolut, also wirklich sich weiterentwickeln, immer schauen, was kann ich fürs Unternehmen tun, was kann ich für meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte tun. Wie kann ich das Unternehmen weiter voranbringen? Wie kann ich meine Aufgaben weiter ausbauen, weiter voranbringen? Ne? Indem man quasi wirklich unternehmerisch denkt, so ein bisschen. Und
naja, und vor allem, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, den Vorgesetzten oder das Unternehmen jetzt auch in dem Sinne voranzubringen. Und am Schluss sind ja Unternehmen Lösungsanbieter oder Problemlöser.
Ja.
Das heißt, schlussendlich löst man, also hilft man den Kunden.
Ja, ja, ganz genau. Ganz
mit
genau.
Allem, was man im Unternehmen macht. Ja,
ja, und Problemlösen, das ist echt ein ganz, ganz tolles Stichwort, was du da gibst. Weil wenn ich quasi diejenige bin, die Probleme löst sozusagen, dann ist das unfassbar viel wert für das Unternehmen und auch für den direkten Vorgesetzten oder Vorgesetzte. Ne?
Warum glaubst du, tun sich Frauen schwer in Gehaltsverhandlungen? Was sind so ihre Top-Hürden, formulieren wir mal so?
Also es ist so eine ganze Mischung. Also das eine ist, dass ich immer noch den Eindruck habe, dass wir Frauen uns sehr über Leistung definieren Und dass wir da eine ganz schlechte Selbsteinschätzung haben. Also ich habe auch wirklich immer wieder gemerkt in der Vorbereitung für meine Verhandlungen, dass ich selber fast mehr Argumente gegen mich habe als für mich. Also weil man dann immer so...
Da muss ich ganz, ganz kurz stoppen. Ja. Das ist ja eine krasse Aussage.
Ja. Weil ich immer damit rangehe, dass ich denke, ja, das ist ja eigentlich selbstverständlich, was ich da mache. Das ist doch völlig selbstverständlich, das gehört doch zu meinem Job. Und so gut bin ich ja doch eigentlich gar nicht. Also weil man irgendwie als Frau, ist so mein Eindruck, weil das merke ich auch in der Zusammenarbeit mit den Frauen, die zu mir kommen, doch immer wieder dazu tendiert, zu glauben, dass man nicht so gut sei und dass das völlig selbstverständlich ist, was man da macht. Also das ist wirklich das eine, ne, dass man so eine ganz falsche Selbsteinschätzung hat und sich dadurch immer wieder unterm Wert verkauft. Das andere ist, dass wir so in diese fleißige Arbeitsbiene-Falle tappen. Und wir sind dann am Arbeitsplatz und arbeiten einfach den ganzen Tag und machen und tun. Wir sorgen aber überhaupt nicht dafür, dass das sichtbar wird. Wir sorgen überhaupt nicht dafür, dass man das im Unternehmen wahrnimmt, dass wir gesehen werden mit unserer Leistung, mit unserer Arbeit, weil wir halt einfach still und heimlich abarbeiten sozusagen. Und immer glauben, ja, das müssen doch die anderen sehen. Aber das ist eben nicht so, sondern man muss ja darauf gestoßen werden sozusagen als Chef, dass da jemand ist, der wirklich richtig viel leistet und dafür dann auch mehr verdienen kann, ne?
Und dieses Sichtbarwerden im Unternehmen, also du bist ja auch in einem großen Unternehmen, wo viele Menschen arbeiten. Wie gelingt es dir, sichtbar zu werden? Ich meine, gut, jetzt hast du natürlich eine Sichtbarkeit, weil du direkt unterm Vorstand arbeitest.
Genau.
Aber auch in den Unternehmen, in denen du noch nicht diese Positionen hattest. Also wie gelangt dir dieses Sichtbarwerden, vor allem wenn man das ja auch gar nicht gewohnt ist und vielleicht auch eher eine introvertierte Person ist, also wie kann da einem so dieser Spagat gelingen?
Da ist es einfach ganz wichtig, dass man sich nicht immer nur mit den Standardaufgaben und Standardprojekten abspeisen lässt, sondern dass man wirklich versucht, in den Teammeetings, wo Projekte und Aufgaben verteilt werden, halt auch an die Dinge ranzukommen, die einem eine Sichtbarkeit verschaffen, wenn das jetzt irgendwie ein großes, wichtiges Projekt für die Abteilung ist. Oder es darum geht, einen gewissen Kunden zu akquirieren oder so, ne, je nachdem, in welchem Job man arbeitet. Also, dass man versucht, an so Prestige-Projekte ranzukommen und sich das auch dann zutraut. Ne? Das ist ja dann auch oft ein Thema, das wir haben als Frauen, dass wir eher denken, da bin ich vielleicht noch nicht so weit oder da fehlen mir ein paar Kenntnisse. Also ich habe zum Beispiel während des Studiums habe ich immer für Tageszeitungen gearbeitet. Und dann war das, obwohl ich eine freie Mitarbeiterin war, für mich ganz selbstverständlich, dass ich jeden Tag an der Redaktionssitzung teilnehme. Da war ich die einzige freie Mitarbeiterin, die das gemacht hat, weil man wird dafür nicht bezahlt, man wird ja nach Zeile bezahlt. Das war also unbezahlte Zeit, die ich da hatte. Aber da wurden eben die Themen besprochen, die Artikel, die am nächsten Tag in der Zeitung stehen sollten. Und während die anderen freien Mitarbeiter danach eben angerufen wurden mit, du kannst du mal das übernehmen und das übernehmen, saß ich am Tisch und wenn dann kam, wer macht den Aufmacher für morgen, die Tengelmann-Filiale in der Innenstadt schließt, habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich mach's. Und dann hatte ich halt den Artikel auf der Eins. Wo dann drunter stand, von Janine Börer. Damals war ich noch nicht verheiratet. So, also, dass man wirklich in den Terminen drin sitzt und die großen Sachen auch wirklich an sich ranzieht, sozusagen. Das ist das eine. Und das andere ist, gerade auch in kleinen Unternehmen, dass man immer dafür sorgt, dass man in Meetings, in Terminen, auf Konferenzen Redeanteil hat. Also das nenne ich so dieses setz dich auf die Agenda. Also dass ich wirklich in einem Teammeeting immer einen festen Agendapunkt zum Beispiel habe. Also wo ich dann einfach sage, das mache ich auch heute noch so. Ne, wir haben natürlich auch bestimmte Sitzungsroutinen und ich bin jeden Montag in der Vorstandssitzung und da habe ich gesagt, so, da möchte ich einen festen Agendapunkt haben, damit ich immer in dieser Vorstandssitzung 15 Minuten Redeanteil habe. Und den bereite ich natürlich auch immer vor. Und so habe ich auch eine Sichtbarkeit. Wenn ich es nicht schaffe, auf die Agenda zu kommen, dann muss ich mich immer melden, muss immer, und wenn ich nur eine Frage stelle, ne, sodass ich da immer sichtbar werde. Also das sind da so meine Strategien, die ich für dieses Thema Sichtbarkeit im Unternehmen immer empfehle.
Ja, und vor allem, wenn du eben keinen Agenda-Punkt bekommst, ich finde das gut, dass du sagst, du meldest dich trotzdem. Und das zeigt ja, dass du interessiert bist, genau, dass du Fragen stellst. Das zeigt einfach den anderen, oh wow, sie denkt mit.
Genau.
Ihr ist das wichtig, weil wie viele Sesselpupser gibt es, die einfach nur diese Meetings absitzen?
Genau.
Das war jetzt ganz schönes Deutsch, Entschuldigung. Unedel. Okay. Jetzt möchte ich noch vielleicht ganz kurz auch noch darüber sprechen, was ist denn jetzt so, also dein Alltag, also du hast quasi früher hast du Artikel geschrieben, also für verschiedene Magazine, Zeitungen, also vielleicht erzählst du uns da auch noch ein bisschen was über deinen Wirkungsbereich.
Ja, sehr gerne. Also ich habe während des Studiums habe ich eben ganz viel journalistisch gearbeitet und habe mich dann in einem Praktikum bei der BASF für den Bereich PR, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, also Unternehmenskommunikation entschieden, weil ich das einfach unheimlich spannend fand, da strategisch ranzugehen und wirklich zu schauen, wie positioniere ich ein Unternehmen, die Marke, die Produkte bei den verschiedenen Zielgruppen in der Öffentlichkeit. Und habe dann zuerst in verschiedenen Agenturen gearbeitet, mehrere Jahre lang. Und dann bin ich Pressesprecherin geworden, das war 2009, bei TNT Post. Das war damals ein Teil des großen weltweiten TNT-Konzerns. Da war ich dann die Deutschland-Pressesprecherin und habe dort dann in dem Unternehmen fast 10 Jahre gearbeitet und habe da dann langsam wirklich die Unternehmenskommunikation aufgebaut. Also von der One-Woman-Stabstelle unter dem Vorstandsvorsitzenden dann bis zum Director, wo ich dann ein Team hatte mit 4 Personen, mit denen wir dann wirklich komplett die interne Kommunikation, die ganze externe Kommunikation, die Pressearbeit, Social-Media-Arbeit gemacht haben. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass ich genau das, was ich in der Kommunikation tue, nämlich Botschaften setzen, eine Kommunikationsstrategie entwickeln, dass ich genau das anwende für meine Gehaltsverhandlungen und dass die deshalb dann erfolgreich sind. Also weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Thema habe in der Kommunikation, ne, also ich weiß es nicht, wir haben vielleicht eine Preiserhöhung oder so. Und dann bereite ich mich darauf vor, dann schreibe ich eine Storyline, wo ich einmal die ganze Argumentation so runterschreibe, wie ich bei einer Presseanfrage zum Beispiel reagiere. Dann bereite ich mich davor mit Fragen und Antworten, damit ich auf jede Frage, die von Seiten der Medien oder auf Social Media oder so kommt, die Antwort schon parat habe. Und so habe ich einfach gelernt, dass ich alles das, was ich als Kommunikationsspezialistin sowieso jeden Tag mache, dass ich das quasi 1:1 auf meine Gehaltsverhandlung übertragen kann und auch in der Bewerbungssituation auf eine Verhandlung. Und so jetzt quasi diese Tools nutze und Instrumente und die auch den Frauen, mit denen ich arbeite, beibringe, sozusagen sie zu nutzen und gezielt einzusetzen. Für die Verhandlungen, aber letztlich auch für den ganzen Job. Also da geht's halt wirklich ganz viel um Sichtbarkeit. Da geht's auch viel um Wirkung und wie präsentiere ich gut. Und das fließt dann jetzt quasi alles in mein Training mit ein.
Hattest du schon eine Situation erlebt, wo du eine Gehaltsverhandlung hattest und der Chef hat gesagt, nein, gibt's nicht?
Ja, habe ich schon erlebt.
Also hattest du dann quasi es nochmal versucht oder war das für dich dann so eine Situation, wo du gemerkt hast, nein, ich verlasse dann das Unternehmen?
Also ich hatte schon verschiedene Situationen, wo ich ein Nein bekommen habe. Und beim ersten Mal, wie gesagt, habe ich dann wirklich 6 Anläufe unternommen und das auch in relativ kurzen Abständen und habe dann durch meine Hartnäckigkeit sozusagen gewonnen und entsprechend die Schritte gemacht, die ich wollte. Bei einem anderen Nein habe ich mich dann auf ein Stufenmodell eingelassen. Ne, wo ich dann gesagt habe, okay, dann lass es uns doch so machen. Ich starte mit dem Gehalt, was du dir vorstellst. Und ein halbes Jahr später gehen wir einen Schritt höher. Und ein halbes Jahr später gehen wir nochmal einen Schritt höher. Das hat dann auch geklappt. Bei einem anderen Nein haben wir uns dann auf eine leistungsbezogene Prämie zum Beispiel geeinigt, wo wir dann einfach definiert haben, was ich erreichen möchte, um diesen oder jenen Betrag zu bekommen. Und es gab aber auch schon mal ein Nein, wo ich dann gesagt habe, okay, komm, dann bin ich jetzt einfach offen für weitere Angebote. Und da hat dann tatsächlich, als ich dann einen Vertrag auf dem Tisch hatte, hat mein damaliger Chef Wind davon bekommen und hat mir dann schnell eine Gehaltserhöhung um über 10.000 Euro aufs Jahr gesehen vorgelegt, wo ich dann aber sagte, nee, das ist jetzt zu spät. Also ich unterschreibe jetzt den anderen Vertrag, weil ich da auch nochmal tatsächlich wesentlich mehr rausgehandelt hatte. Also da war es dann in dem Fall zu spät.
Ja. Und kannst du vielleicht ja so ein, zwei Beispiele noch bringen aus der Zusammenarbeit mit Frauen, die dich so besonders berührt haben, also wo ihr besonders tolle Ergebnisse erzielt habt, wo du, also ja. Ja, wie hast du konkret ein oder zwei Frauen geholfen, ihr Gehalt zu erhöhen?
Ja, sehr gerne. Also einmal gibt es da Uta, die eine unglaublich tolle Frau ist und eine Wahnsinnskundin, die auch schon auf meinem Social-Media-Auftritt auch als Referenz aufgetreten ist. Und zwar Uta ist Ingenieurin und hat es damals, da hat die ein Interview von Eva in der Vermögensakademie und mir gesehen und hat nur mit den zwei, drei Tipps, die ich da gegeben habe, schon wesentlich mehr Gehalt verhandelt für den Einstieg in einen neuen Job. Und Uta habe ich dann anderthalb Jahre lang begleitet. Und das ist der Wahnsinn. Die hat also wirklich in einem Jahr sogar zwei Gehaltserhöhungen bekommen. Weil die hat wirklich, die hat so gut umgesetzt. Das ist, also das war wirklich großartig. Und hat da jetzt ihr Gehalt in den letzten zwei, drei Jahren unheimlich gesteigert. Und das ging halt so weit, dass sie eben Anfang des Jahres, es war im Frühjahr, letztes Jahr im Frühjahr, hatte sie nochmal eine Gehaltsanpassung verhandelt, sehr erfolgreich. Und nach den Sommerferien war ihr Arbeitgeber dann mit einer Beförderung auf sie zugekommen und dann hat sie nochmal ordentlich was rausgehandelt. Und, sie hat dann auch, also sie hat wirklich gemerkt, wie gut das funktioniert, wenn man die Waage immer wieder ins Ungleichgewicht bringt und seine Forderungen auch immer ganz klar formuliert und eine gute Verhandlungsstrategie hat. Und hat aber parallel dann gesehen an einer Kollegin, die schon 10 Jahre in dem Unternehmen war und in den ganzen 10 Jahren nicht einmal ihr Gehalt verhandelt hat. Und die hat dann bei einer Anpassung, war Uta ein bisschen enttäuscht, weil es irgendwie nur 3% mehr waren. Wo ich dann aber auch sagte, Uta, aber jetzt schau doch mal, das ist jetzt deine dritte Anpassung innerhalb von anderthalb Jahren. Das ist doch der Wahnsinn. Und du gehst doch dann das nächste Mal wieder ran und so. Und dann hat sie mir dann danach erzählt, dass die Kollegin, die 10 Jahre lang das gleiche Gehalt bekommen hat, auch nur eine Anpassung über 2% bekommen hatte. Und das ist halt echt auch ein ganz, ganz wichtiges, großes Argument dafür, dass ich sage, wirklich möglichst jedes Jahr verhandeln. Denn selbst wenn es nur in Anführungszeichen 2 oder 3% mehr sind, das summiert sich ja über die 5 bis 10 Jahre. Und wenn ich nur alle 10 Jahre verhandle, hole ich ja nicht plötzlich 20% mehr raus, sondern dann bleibt es ja auch bei den 2-3%.
Ja, das ist so die Magie der kleinen Schritte.
Ja, genau, genau. Und die zweite unfassbar erfolgreiche Kundin, was aber wirklich eine Riesenausnahme ist, aber das zeigt, dass es auch möglich, das ist Manuela. Die kam in ihrem Unternehmen absolut nicht mehr weiter. Und dann haben wir gemeinsam einen Bewerbungsprozess gestartet und ich habe sie dann durch diese ganzen Bewerbungen begleitet. Und sie hat dann tatsächlich in einem neuen Job 30.000 Euro aufs Jahr mehr rausgehandelt plus nochmal 7 Urlaubstage mehr. Also das war wirklich irre.
Wow. Das heißt, du begleitest auch in Bewerbungsprozessen.
Ja.
Das ist also auch also ein Teilbereich. Lass uns da mal genau nochmal schauen. Also, wenn jetzt die Ladies zuhören und sagen, ja, ich habe da so ein Thema mit Gehaltsverhandlungen, wie genau, wo genau kannst du helfen?
Genau, also ich
gibt es vielleicht noch bestimmte
einmal
Berufsgruppen, bei denen du, wo du sagst, die sind besonders von diesem Thema betroffen?
Also ich habe ein rundum sorglos Paket-Training entwickelt. Und das besteht aus 5 Modulen und umfasst einmal wirklich das Thema Mindset im Modul 1, weil so wie wir eingangs drüber gesprochen haben, das ist halt ein ganz großes Thema, sich zu trauen, den eigenen Wert zu erkennen, für sich einzustehen, über Geld zu sprechen und auch keine Sorge zu haben, auch mal eine größere Summe zu nennen und dann standhaft zu bleiben. Das ist halt echt eine ganz große Mindset-Frage. Deswegen ist das der Teil von Modul 1. Und da machen wir dann auch immer so eine Standortbestimmung. Ne? Wo stehe ich gerade? Wo stehe ich gerade gehaltlich? Wo stehe ich gerade in meiner Karriere? Und wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Denn ich kann halt unheimlich viel mehr verhandeln als nur Gehalt, in Anführungszeichen. Ich habe auch schon eine Frau erfolgreich begleitet, die eine Arbeitszeitreduktion auf 80% bei gleichbleibendem Gehalt verhandelt hat, weil sie gesagt hat, mir ist gar nicht mehr Geld wichtig, sondern mir ist mehr Zeit für mich wichtig. Also deswegen Mindset und Standortbestimmung immer als Basis. Und dann geht es in Modul 2 um das Thema High Performance, Sichtbarkeit und Wirkung. Also sprich, wie schaffe ich es wirklich, ein Leistungsträger zu sein, eine Leistungsträgerin? Und zwar möglichst kontinuierlich quasi. Und wie erreiche ich Sichtbarkeit im Unternehmen, aber auch Sichtbarkeit außerhalb des Unternehmens? Weil das finde ich schon auch wichtig, dass man so Möglichkeiten wie LinkedIn zum Beispiel ganz gezielt nutzt, um für sich Sichtbarkeit zu schaffen. Denn dann hat man ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel über Headhunter oder Personalberatung angesprochen zu werden und dann darüber neue Jobs zu bekommen und die Karriere zu steuern. Dann kommt die Gehaltsverhandlung. Also wirklich, da bauen wir richtig das Gehaltsverhandlungsgerüst mit allem, was ich brauche, damit ich dann da erfolgreich verhandeln kann. Und dann ist aber Bestandteil dieses Trainings tatsächlich auch noch im Modul 4 Bewerben und Verhandeln, weil jede Bewerbung ist ja auch eine Verhandlung und nichts anderes. Und eine Präsentation.
Ich glaube auch, es ist sehr oder kann sehr bestärkend sein, wenn man eben in einem Bewerbungsprozess ist. Ich glaube, fast jeder, der uns zuhört, war schon mal in einer Bewerbungssituation. Mhm. Und man ist ja dann auch oft irgendwie allein. Man ist auch vielleicht aufgeregt. Und wenn man dann jemanden hat, der, mit dem man vielleicht auch ein bisschen Trockentraining machen kann, wo man einfach üben kann, weil, also die sich wirklich gezielt vorbereiten kann. Ich glaube, das allein ist schon Gold wert.
Ja, absolut. Und das ist auch wirklich mein Credo, dass ich sage, ne? Also kein Sportler würde auf einen Wettkampf gehen, ohne vorher trainiert zu haben. Und in der Schule oder im Studium lernen wir auch immer vor unseren Prüfungen. Komischerweise vergessen wir das dann aber im Job komplett. Also wie oft ich das selber im Job erfahre oder mitbekomme, wie Menschen völlig unvorbereitet in Termine reingehen, in Meetings reingehen, in Verhandlungen reingehen, wo ich mich frage, warum bereiten die sich denn nicht vor? Und warum üben die das vielleicht nicht, wenn sie es nicht so gut können? Also weil es ist ja nicht jeder der geborene Redner und Rhetoriker. Und das muss ja auch gar nicht sein. Wenn man das vorbereitet und 2-3 Mal für sich durchgesprochen hat, oder vielleicht, so wie du sagst, auch mal trocken mit jemandem geübt hat, dann ist man einfach viel, viel sicherer und selbstbewusster in dem ganzen Thema. Ne?
Absolut. Also ich kann mich ja auch noch erinnern, als ich mein Assessment Center hatte für meinen Investmentbanking-Job, ich habe mich auch darauf vorbereitet.
Ja.
Da gehst du auch nicht einfach, also da platzt du nicht einfach so hinein und mal gucken, was da so passiert, 2 Tage. Wird schon.
Genau.
Sondern ich wusste, da kommen High-Kaliber Leute hin. gehen. Ja. Und ich bin da eine von vielen und ich will diesen Job haben.
Genau.
Und da habe ich mich wirklich vorbereitet. Ja. Ist also so banal sogar, also ich habe ja mit einigen schon gesprochen, die schon in Assessment Centern waren. Ich wusste, was in etwa für Fragen kommen können. Natürlich ist es nie 1:1.
Ja.
Aber ich habe trotzdem das, was ich zusammengetragen hatte, tatsächlich dann angewendet und trocken geübt.
Ja.
Und allein durch dieses Trockenüben war ich dann einfach in diesem Assessment Center, also mehr bei mir.
Ja,
und
genau.
Das war nicht mehr so eine total neue Situation, obwohl das tatsächlich mein erstes Assessment Center war.
Ja.
Und das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll.
Ja, absolut. Ja, und dann kommt noch im Modul 5 auch noch mal ein bisschen das Thema Work-Life-Balance und Resilienz. Weil das finde ich in unserer Zeit auch immer unheimlich wichtig, gerade auch für uns Frauen, weil ganz oft haben wir ja nicht nur den Job und die Karriere, sondern auch noch die Familie und versuchen da irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und da dann dauerhaft High Performance zu zeigen, ohne wirklich auszubrennen und ohne sich zu überfordern, das finde ich halt auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, was man halt auch nochmal mit beleuchten muss.
Total. Also und vor allem also alles unter einen Hut bringen. Also irgendwann platzt der Hut. Wie hast du das für dich unter einen Hut gebracht? Ich meine, Karriere und Kinder. Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 2 Kinder. Ich habe 2 Söhne, genau.
2. Okay, 2 Söhne. Und wie alt sind sie?
Die sind jetzt schon 10 und 13. Also
heißt,
die sind jetzt wirklich schon super, super selbstständig. Gleichzeitig auch immer noch herausfordernd. Jetzt aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Jetzt hat man halt Diskussionen und muss nochmal klare Grenzen aufzeigen, was Medienkonsum und solche Dinge angeht. Und einfach nah dranbleiben, ne, damit die gut durch die Pubertät dann kommen.
Ja, ja.
Ja, ich habe zum einen habe ich den absolut richtigen Partner für das. Das ist halt aus meiner Sicht echt essentiell, dass man einen Partner oder eine Partnerin hat, die eben einen nicht auf das Muttersein beschränken möchte, sondern wirklich sagt, ich stärke dir den Rücken und übernehme das eben auch mit. Also wir haben uns das immer gut aufgeteilt. Als die Kinder ganz klein waren, habe ich natürlich mehr gemacht als mein Mann, weil das wollte ich auch und war auch, glaube ich, für die frühe Phase, die ersten Jahre sehr, sehr wichtig für die Kinder. Und hatte dann dazu noch einen Arbeitgeber, der mir da wirklich sehr viel Flexibilität geboten hat. Also ich habe immer Vollzeit gearbeitet. Und auch immer direkt 6 Monate nach der Geburt wieder eingestiegen in den Job. Und hatte dann aber zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich nur ein paar Stunden im Büro anwesend bin. Dann habe ich morgens die Kinder zur Tagesmutter in den Kindergarten gefahren, war dann gegen 9 Uhr im Büro und bin dann um 14 Uhr gegangen und habe die Kinder vom Kindergarten und Tagesmutter abgeholt, war mit denen auf dem Spielplatz, im Kinderturnen, was man eben so macht. War da auch immer erreichbar, habe mich dann aber ansonsten halt abends wieder hingesetzt und weitergearbeitet. Und klar, da gab es auch mal stressige Szenen, ne? Da war es natürlich auch mal so, dann ruft ein Journalist an und will sofort eine Information haben und dann sitzt man halt natürlich auf dem Spielplatz und telefoniert mal eine halbe, dreiviertel Stunde durch die Gegend. Oder es gab auch schon Situationen, da bin ich schnell aus der Turnhalle raus, habe mich ins Auto gesetzt, das iPad nochmal angemacht und 2, 3 Mails geschrieben, die eilig waren. Aber meistens war das super entspannt und ich konnte dann halt einfach abends, wenn die Kinder im Bett waren, weiterarbeiten.
Ja, sehr schön. Ja, und es ist wichtig, also natürlich, dass der Partner das mit unterstützt, weil sonst funktioniert es auch nicht.
Genau. Und jetzt übernimmt ehrlicherweise mein Mann einen ganz großen Teil, weil ich mich jetzt halt nochmal für einen Job in Festanstellung entschieden habe. Und da ehrlicherweise gerade auch gar nicht raus will, weil das so spannend und so toll ist. Ich darf da komplett Kommunikation und Branding von einem großen Energieversorger steuern und ändern und ein Team aufstellen und nach vorne bringen. Und das macht einfach so viel Spaß, dass ich das gerade gar nicht missen möchte. Aber parallel möchte ich natürlich trotzdem weiter mit meinen Frauen arbeiten. Und das ist dann natürlich schon auch ein bisschen zeitintensiv. Und da gibt mir mein Mann gerade wirklich die Möglichkeit, dass ich einfach so lange im Büro oder auch am Schreibtisch bleiben kann, wie ich das gerade möchte und wie das für mich und meine Arbeit passt. Und wir merken halt auch, es sind zwei Jungs, ne? Das tut denen jetzt gerade unheimlich gut, ihren Papa da ganz viel zu haben am Nachmittag und am Abend. Insofern passt das wunderbar.
Schön. Und ist das ein börsennotierter Konzern, für den du tätig bist?
Nein, das ist ein kommunales Unternehmen. Das erste kommunale Unternehmen, in dem ich bislang gearbeitet habe. Ich war jetzt tatsächlich über 13 Jahre in internationalen börsennotierten Konzernen unterwegs und bin jetzt zu einem großen Stadtwerk gewechselt. Und das war jetzt eine ganz spannende Reise, wo ich, wenn du mich da vor 3 Jahren gefragt hättest, hätte ich gedacht, nee, das ist ja öffentlicher Dienst und irgendwie ein bisschen verstaubt und so. Und das ist in Teilen sicher wahr. Also es ist nicht öffentlicher Dienst, das schon mal gesagt. Aber es ist natürlich jetzt eine unfassbar spannende Aufgabe, weil wir sowohl Energieversorger sind als auch ÖPNV-Anbieter, also die Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr. Und jetzt geht es um ganz relevante Themen, nämlich Mobilitätswende, Energiewende und Nachhaltigkeit. Und dafür muss man sich als Stadtwerk heute komplett neu aufstellen und ganz stark verändern. Und das sorgt halt dafür, dass wir zum einen intern ganz hohe neue Kommunikationsanforderungen haben, als auch natürlich extern uns ganz anders aufstellen. Und das ist eine wunderbar spannende Aufgabe, die ich unheimlich gerne mache. Und gleichzeitig habe ich da einen großen Bereich mit ganz vielen tollen Menschen unterschiedlichster Alters- und Ausbildungs- und Kompetenzstruktur, die ich halt auch quasi coachen darf, um diese Entwicklung mitzumachen. Und ich nehme da auch schon wieder so viel mit, was ich dann abends und am Wochenende in meine Trainings mit den Frauen eingeben kann, dass ich das gerade gar nicht missen möchte, sondern das ergänzt sich einfach ganz wunderbar gegenseitig.
Sehr schön. Ja, was sind denn deine abschließenden Worte und vielleicht auch Tipps an die Ladies?
Ja, also der erste Tipp ist auf jeden Fall, kümmert euch um euch, sozusagen schätzt euch wert und schätzt den Wert, den ihr habt und den ihr einbringt in euren Job, gut ein und verkauft euch nicht unter Wert. Und glaubt nicht, dass ihr irgendwie geldgeil seid oder sonst irgendwelche schlechten Eigenschaften, gierig oder wie man das auch sonst immer nennen will, wenn ihr nach mehr Geld sozusagen fragt, nach mehr Gehalt, weil eure Leistung einfach nicht mehr angemessen bezahlt wird, sondern es ist wirklich ganz, ganz wichtig, über Geld zu sprechen. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man zufrieden ist mit seinem Gehalt. Das ist wirklich so ein Kreislauf, das merke ich einfach. Ne? Man kommt umgekehrt in eine richtige Frustration, wenn man so das Gefühl hat, Mensch, ich leiste immer so viel und trotzdem kann ich mir wenig leisten oder fühle mich irgendwie unterbezahlt und andere, die verdienen viel mehr. Wenn man selbst für sich einsteht und seinen Wert erkennt und nach mehr Geld fragt, dann ist das wirklich so eine positive Spirale, die sich dann entwickelt, ne? Weil Fakt ist wirklich, wer nicht fragt, der bekommt nicht mehr. Und Fakt ist auch, wer wenig verdient, der wird weniger geschätzt. Und wer nicht oder nicht gut verhandelt, der wird auch weniger ernst genommen. Und jetzt bin ich inzwischen auf einem Wahnsinnsgehaltsniveau angekommen. Ich habe mal geguckt bei Statista in den Aufzeichnungen. Also es verdienen irgendwie 0,3% der erwerbstätigen Menschen in Deutschland verdienen so auf dem Niveau, auf dem ich jetzt verdiene. Und das ist jetzt, wenn ich ein Jobangebot bekomme, ist das überhaupt kein Thema, noch mehr zu verlangen, weil es ist ganz klar, die Leute sagen, hey, wenn die da so viel verdient, dann ist doch völlig logisch, dass sie das wert ist.
Ja.
Während wenn ich, als ich noch billig war sozusagen, da hat man eher angezweifelt, ob ich kompetent bin, weil warum ist die denn so billig? Also das darf man echt nicht unterschätzen. Das Gleiche, was man selbst beim Einkaufen von Produkten denkt, ne, ein teures Produkt muss doch auch besser sein. Das gilt auch für uns Arbeitnehmerinnen, ist ganz klar.
Ich glaube, das war jetzt ein ganz, ganz wertvoll nochmal deine Zusammenfassung, deine Tipps. Und du hast auch ein schönes Training vorbereitet, ein Live-Training für die Ladies. Und den Link werden wir auch in die Shownotes drunter packen. Und da werdet ihr noch mehr geballte Wissenspower von Janine bekommen, wie ihr ein höheres Gehalt erzielen könnt. Und es hat mich sehr gefreut. Schön, dass du hier warst. Und
Dankeschön.
Wir sind ja, bleiben ja eh verbunden.
Ja, sehr gerne.
Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Training von Janine. Und ja, ihr könnt natürlich auch direkt Janine auch kontaktieren, wenn das Thema Gehaltscoaching für euch relevant ist. Und dann, ja, auch diese Seite werden wir hier drunter packen.
Super. Herzlichen Dank, Jana. Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön, dass ich bei dir im Podcast sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und ja, meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Episode. Ciao!
Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.